Alltagskompass. Hallo und herzlich willkommen zum Alltagskompass. Mein Name ist Katrin. Mir gegenüber sitzt die Claudia Müller. Wir sprechen heute über das Thema Female Finance, warum das wichtig ist und was das überhaupt alles beinhaltet. Dazu kommen wir später noch. Aber Claudia, magst du dich im ersten Schritt vielleicht erstmal vorstellen?
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ich bin Ökonomin vom Hintergrund und Expertin für das Thema nachhaltige Geldanlage. Das heißt, ich habe einige Jahre bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet, wo ich für genau dieses Thema zuständig war, bevor ich dann mein eigenes Unternehmen gegründet habe, das den Namen Female Finance Forum trägt, also genau unser Thema heute. Und was wir dort machen, ist, dass wir Frauen das Thema des nachhaltigen Investierens beibringen.
Und warum jetzt gerade Frauen? Also wieso ist dieses Thema so wichtig?
Es ist einfach so, dass Frauen in Deutschland nach wie vor strukturell weniger Geld haben als Männer. Das heißt, sowohl erben wir weniger, aber vor allem haben wir auch weniger Einkommen. Wir haben die Lohnlücke und dann haben wir eben vor allem die Teilzeitfalle eigentlich. Und das summiert sich über die Jahre auf zu einer immensen Rentenlücke. Das heißt, wir haben sowohl weniger Einkommen als auch dann später eben weniger Rente. Gleichzeitig leben wir aber länger. Wir Frauen, das ist ganz wunderbar. Also wir werden älter, wir sind auch gesünder im Alter und besser vernetzt und so. Aber mit weniger Geld müssen wir ein längeres Leben finanzieren. Das heißt, wir müssen besser mit unserem Geld umgehen. Leider ist es aber so, dass der Finanzsektor historisch betrachtet eher männlich ist. Das heißt, der hat Männer als Kunden, der hat auch die männlichen Entscheidungsprozesse im Blick. Und wir Frauen fühlen uns einfach nicht so angesprochen von der Werbung, von dem Homepage-Design und so weiter. Wir merken ja irgendwie doch, ob wir angesprochen werden oder ob wir halt irgendwie mitgemeint sind und das auch mal machen sollten. Und das führt leider dazu, dass Frauen auch bei gleichem Geld seltener investieren, weil wir eben das Thema nicht so für uns sehen.
Wie kommt es denn, das hast du gerade ganz am Anfang gesagt, dass Frauen weniger erben? Also ist das eine bewusste Entscheidung oder?
Jein. Es ist zum einen, also das ist tatsächlich häufig so, dass Männer früher Schenkungen bekommen von den Eltern, also noch zu Lebzeiten. Am häufigsten sehen wir das im Bereich Landwirtschaft oder Unternehmertum. Das heißt, das Unternehmen wird eben dann an den ältesten Sohn weitergegeben. Und die Töchter bekommen vielleicht halt das, was noch an Bargeld sozusagen übrig ist. So Unternehmen oder gerade in der Landwirtschaft halt Höfe haben natürlich aber häufig einen immensen Wert, der gar nicht kompensiert werden kann eigentlich. Und da sieht man tatsächlich eine große Erbschaftslücke. Wobei es auch bis heute so ist, dass Väter mehr mit ihren Söhnen über Geld reden als mit ihren Töchtern und Mütter gar nicht über Geld reden mit ihren Kindern und auch nicht mit ihren Freundinnen oder so. Das heißt, selbst da haben wir bis heute auch einen Unterschied, was dann den Umgang mit Geld betrifft.
Woher glaubst du, kommt das? Also traut man Frauen da einfach weniger zu oder ist es dieses alte, also wir haben ja hier zwei Gründe. Also du sagst zum einen, Frauen reden nicht gern über Geld. Wir haben ja dieses über Geld spricht man nicht Thema. Aber anscheinend redet man ja doch über Geld, wenn es dann mit dem eigenen Sohn ist. Woher kommt diese Haltung? Also traut man Frauen das vielleicht einfach nicht zu, dass sie auch mit Geld umgehen können?
Also wir haben auf jeden Fall dieses ganz tief verankerte, der Mann ist dafür zuständig, das Geld nach Hause zu bringen und dann auch zu verwalten. Und man darf nicht vergessen, dass es ja auch erst gar nicht so viele Jahrzehnte her ist, dass Frauen überhaupt ohne Erlaubnis ihres Partners einen Job annehmen durften, also eigenes Geld verdienen, ein eigenes Konto eröffnen. Solche Sachen, das ist ja Lebzeiten unserer Mütter gewesen, ne? Also das ist ja nicht, das ist nicht so lange her eigentlich. Das ist gerade mal eine Generation, dass die Frauen das überhaupt durften. Das heißt, das ist natürlich immer noch in uns drin. Vor allem auch, wenn man sich bewusst macht, wie wichtig die Rolle von Vorbildern ist. Und wenn ich immer gesehen habe, dass meine Mutter halt vielleicht zu Hause gewesen ist und sich um die Kinder gekümmert hat, also wahnsinnig viel gearbeitet hat, aber halt unbezahlt. Es ist ja nicht so, dass Frauen weniger arbeiten. Sie werden halt nur weniger dafür bezahlt.
Ja, Care-Arbeit, ne? Viel
genau.
Auch.
Genau, die unbezahlte Care-Arbeit und das schlägt sich nieder. Das heißt, auch bis heute ist es so, dass Frauen viel stärker Gewissensbisse haben, wenn sie im Büro sind, wenn gleichzeitig ihre Kinder halt irgendwie zu Hause sind, als Väter.
Sie werden ja auch explizit danach gefragt. Also ein ganz prominentes Beispiel ist ja sowas wie Politiker, ne? Bei Annalena Baerbock wurde dauernd gefragt, ja, wie wollen sie das denn mit ihren Kindern machen? Oder jetzt ganz aktuell Kamala Harris. So die männlichen Kollegen, die werden selten gefragt, ja, wie machen sie es denn mit ihren Kindern eigentlich?
Genau. Und auch im eigenen Freundeskreis oder so, ne? Da muss man sich schon bewusst bemühen, finde ich. Bewusst dran denken, ach ja, stimmt, die Väter können ja auch sich um ihre Kinder kümmern. Und das spielt da alles mit rein, weil eben nun mal unser Gehalt die größte Geldquelle ist, die wir so haben im Leben. Also wenn wir nicht irgendwie ein großes Erbe erwarten oder so. Aber ansonsten ist das Gehalt eben die größte Geldquelle. Und also aufsummiert über viele Jahrzehnte. Und deswegen spielt die bezahlte Erwerbsarbeit eben so eine wichtige Rolle. Das andere ist aber, dass wir ja generell in unserer Gesellschaft nicht über Geld reden. Und das hat auch einfach nochmal ganz kulturelle Gründe. Es ist ja auch was, dass wir in Deutschland zum Beispiel deutlich weniger über die Religion reden oder Familienstand oder so. Also in den USA käme oder in Deutschland käme niemand auf die Idee, einen Steuerbescheid von den Spitzenpolitikern zu fordern oder so, was ja in den USA völlig normal ist, ne? Ja, von daher sind wir da insgesamt so ein bisschen zurückhaltender, was solche Informationen betrifft. Und dazu zählt halt auch das Geld. Leider.
Was mich aber eigentlich auch fast ein bisschen wundert, wenn man so bedenkt, klar hat vielleicht historisch gesehen der Mann das Geld nach Hause gebracht, aber wer ja den Haushalt geschmissen hat und sich das Geld einteilen musste und genau überlegen musste, was kaufe ich wann, wofür kann ich was benutzen, wie viel Geld brauche ich für Lebensmittel, wie viel brauche ich für Klamotten, wie viel, also für die ganze Familie, ne? Oder, also das haben ja eigentlich schon immer Frauen gemacht.
Genau, und das ist total spannend und das können wir uns auch ruhig immer mal wieder verdeutlichen. Frauen treffen 80% der Finanzentscheidungen in einem Haushalt. Das heißt, wir sind unfassbar gut. Ne? Genau das, was du sagst, wir haben den Überblick, auch wenn es mal knapp ist. Wir wissen genau, ob wir uns irgendwie die Leberwurst noch leisten können oder ob es halt irgendwas anderes wird diesen Monat. Und es ist aber häufig so, eben diese ganzen Alltagsentscheidungen, die treffen die Frauen ab Auto oder höher. Das treffen die Männer, die Entscheidungen. Und da wird es dann eben dieses, der das Geld nach Hause bringt, der entscheidet auch, wofür es ausgegeben wird oder was damit gemacht wird. Nicht im Alltag, weil das brauchen wir brauchen das Essen auf dem Teller, aber ob es dann halt das größere oder das kleinere Auto wird, das entscheidet meistens der Mann, die Person mit dem höheren Einkommen. Und da kommen dann auch solche Sachen wie, wir können uns doch das größere Auto leisten, deswegen kaufen wir das jetzt. Obwohl vielleicht die Frau sagt, ich will gar nicht das große Auto, ich muss damit ständig in die Stadt und so weiter. Mhm. Und wir wissen alle, wie knapp Parkplätze sind, aber das ist dann egal, weil es entscheidet die Person, die das Geld nach Hause bringt. Tatsächlich ist es aber auch so, dass wir Frauen eben, also wir investieren leider seltener unser Geld, jetzt an der Börse oder auch in Immobilien. Aber wenn wir einmal investieren, sind wir die besseren Investorinnen. Also Frauen erwirtschaften im Schnitt höhere Gewinne mit ihrem Geld als Männer. Weil wir nämlich, und das ist Vor- und Nachteil, wir Frauen wollen verstehen, was wir machen, bevor wir es machen. Die Männer sagen eher so einen, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ich laufe einfach mal los, ne? Learning by doing. Und die verlieren am Anfang Geld, aber die gewinnen halt Erfahrung. Und die Frauen sagen, ich habe das noch nicht ganz verstanden, deswegen mache ich lieber gar nichts. Und dann lesen wir noch ein Buch und noch ein Buch und kommen aber nicht in die Umsetzung. Und die Mischung, die wäre fantastisch. Also die Frauen dürfen ruhig mal loslaufen, selbst wenn sie erst 90% verstanden haben und darauf vertrauen, dass sie die letzten 10% dann halt im Prozess lernen. Die Männer dürfen ruhig noch mal ein bisschen mehr denken, bevor sie loslaufen. Und wenn wir uns in der Mitte treffen, dann wird's super.
Liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass man als Frau, ob es jetzt so ist oder nicht, ist bestimmt in vielen Situationen so, das Gefühl hat, dass man seine Position oft rechtfertigen muss? Ich kenne das nämlich aus der Arbeit, wenn dann, also eine weibliche Führungskraft war oft sehr viel harscher oder sehr viel strenger, so aus dem Gefühl raus, man muss jetzt hier den Platz verteidigen, während Männer manchmal einfach nur losgelaufen sind und wenn sie was nicht wussten, halt das so ein bisschen abmoderiert haben. Mir denkt, ja, weil deine Position hier auch niemand hinterfragt, wenn du Abteilungsleiter XY bist.
Genau. Und das ist tatsächlich, also da müssen wir uns sowohl genau im Beruflichen irgendwie mehr durchboxen. Und es ist auch erwiesen, dass Frauen zum Beispiel schlechtere Finanzprodukte empfohlen bekommen.
Oh, wirklich?
Ja. Einfach, weil sie Frauen sind. Weil ihnen dann auch halt andere Informationen gegeben werden oder auch, weil zum Beispiel der Begriff Risiko anders konnotiert ist. Das heißt, Männer sehen bei Risiko oder hören bei Risiko durchaus auch das Thema Chance, mhm, und Frauen hören bei Risiko eher das Wort Gefahr. Wenn einfach nur gefragt wird, wie risikofreudig bist du, dann sage ich halt, ja, gar nicht. Also ich meine, sorry, das ist mein Geld, das ist irgendwie, ich weiß auch, wie wichtig das Geld für mich ist, weil ich als Frau, ne, kann ich es mir eigentlich nicht leisten, schlecht mit meinem Geld umzugehen. Mhm. Das heißt, wenn mich dann einfach jemand so unvoreingenommen fragt, wie risikofreudig bist du, dann sage ich natürlich nicht viel. Wohingegen, wenn mir jemand erklärt, was das bedeutet und was der Zusammenhang eben zwischen Risiko und Rendite, also Gewinn mit meiner Geldanlage ist und so weiter, dann kann ich das ja ganz anders eingehen. Aber da ist wieder das Thema, dass wir Frauen halt mehr Informationen haben wollen als die Männer. Der Finanzsektor gibt uns aber halt die Informationen, die für ihre männlichen Kunden immer ausreichend waren. Und damit haben wir so eine Informationslücke eigentlich und machen dann eben im Zweifelsfall nichts. Und noch dazu führt das dann eben auch dazu, dass der Finanzsektor sagt, ja komm, dann kriegst du halt eher hier das Konto oder irgendein festverzinsliches, ne, so schön mit Sicherheit, was uns aber halt einfach keine Rendite bringt. Also ich habe gerade eben in mein Depot nochmal geschaut. Mein Aktien-ETF hat in den letzten 12 Monaten 21% Gewinn erwirtschaftet. Und es gibt halt Leute, die sich darüber freuen, dass sie auf ihrem Tagesgeldkonto irgendwie gerade 3% kriegen. Das ist super, dass du 3% kriegst, besser als wenn du nichts kriegen würdest, aber halt, das kann trotzdem einfach nicht mithalten. Also ich bin überzeugt davon, Aktien sind für die Altersvorsorge absolut unerlässlich und da investieren Frauen aber leider noch deutlich seltener als Männer.
Ja, ich muss da leider auch gestehen, ich habe keine Aktien, ich habe das besagte 3%-Konto und war damit eigentlich schon ganz stolz auf mich. Liegt aber auch daran, vielleicht, dass man sich da nicht so arg mit befasst. Und wie du schon sagst, ein Risiko birgt für mich auch eher so den Gefahrenaspekt. Und ich mir denke, ja, und was ist dann? Dann habe ich hier Aktien von irgendwas und dann, keine Ahnung, geht diese Firma pleite oder dann kommt irgendein Skandal und zack, ist mein Geld weg. Das wäre da so, ist vielleicht so ein bisschen so eine naive Angst, aber denke ich mir, dann habe ich es halt doch lieber unterm Kopfkissen.
Klar, bevor ich mein Geld verliere, ist es besser, das sicher anzulegen. Also deswegen finde ich auch, man sollte einfach wissen, was man tut, bevor man es tut. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich setze mich auch für flächendeckende Finanzbildung ein, auch schon in Schulen und so, weil ich finde, das ist total wichtig, dass wir das Thema frühzeitig an die Leute bringen. Ich würde auch niemandem empfehlen, in einzelne Aktien zu investieren. Mhm. Kann man gerne als Beimischung machen, aber nicht als Grundlage, so Altersvorsorge und so weiter, sondern halt eher breit gestreut in einen Aktienfonds, entweder einen aktiven Fonds bei der Bank oder halt, ich finde, noch besser in ETFs, die sind einfach günstiger. Aber wichtig ist, dass man so ein paar Grundregeln eben beachtet. Also gerade wenn man an der Börse investiert, sollte man langfristig denken. Das ist nichts, womit du dir den Sommerurlaub nächstes Jahr finanzierst, sondern das ist halt was, womit du deine Altersvorsorge aufbaust, wenn du noch 10, 20, 30 Jahre Zeit hast. Dann eben nicht in Einzelaktien zu investieren. Sonst haben wir eine Wiederholung des Telekom-Traumas oder sowas, was ja die ganze Nation sozusagen von der Börse wieder abgeschreckt hat. Klar, wenn man nur in eine Aktie, also in ein Unternehmen investiert und mit dem Unternehmen passiert was oder mit dem Aktienkurs von dem Unternehmen, dann hat man ein totales Problem. Wenn man in mehrere hundert verschiedene Unternehmen investiert, wenn eins davon pleite geht, ist das relativ egal. Aber das sind genau diese Grundlagen, die man wissen sollte, bevor man sie kennt. Und das Spannende ist, dass Frauen gar nicht so viel weniger Finanzwissen haben als Männer, aber sie haben weniger finanzielles Selbstbewusstsein. Und da gibt's super spannende Studien zu. Also zum Beispiel, ehrlich gesagt, wirklich, ich kann es immer gar nicht fassen, wenn ich das erzähle. Es gibt Studien, die zeigen, dass dass Schülerinnen in Mathe-Klausuren schlechtere Noten schreiben, wenn ein Mann mit im Raum ist, als wenn einfach nur Frauen im Raum sind. Ist krass, oder? Was ist denn das?
Also, aber die Sozialisierung jetzt keine Mitschüler, sondern
also ja, doch Mitschüler oder halt Lehrer.
Okay.
Es ist total spannend. Dann ist natürlich immer wieder die Frage, wie viel ist Sozialisierung, wie viel ist irgendwas anderes, ne? Und ich habe jetzt auch kürzlich gelernt, dass wir bereits mit ungeborenen Kindern im Bauch reden wir mehr mit diesen Kindern durch die Bauchdecke durch, ja? Wenn wir wissen, dass das ein Mädchen wird, als wenn wir wissen, dass es ein Junge wird. Und dann reden wir davon, dass Frauen sprachbegabter sind oder sowas. Das ist ja auch häufig so, dass der Gegenpol. Männer sind besser oder Jungs sind besser mit Mathe und Mädchen sind besser mit Sprachen. Ja klar, wenn die von vornherein mehr Wörter hören, natürlich sind die dann besser mit Wörtern. Das heißt, ich glaube, wir wissen überhaupt nicht, was eigentlich Sozialisierung ist und wie wenig tatsächlich irgendwie genetisch anders ist. Körperlich ist eine ganz andere Sache, klar. Aber dieses ganze Thema, es gibt auch keinen Mutterinstinkt zum Beispiel. Das ist ja auch sowas, was gerne gesagt wird. Dass Mütter einfach besser mit Kindern umgehen können und die wachen halt nachts auf, weil das die Prägung ist und so weiter. Gibt es nicht. Es gibt den Kümmererinstinkt. Das heißt, jede Person, die sich einfach nur ausreichend um eine andere Person gekümmert hat, hat diese strukturellen Veränderungen im Gehirn und hat entwickelt sozusagen dieses Kümmerer-Gen oder diesen Kümmererinstinkt, wie wir ihn nennen. Aber der ist nicht genetisch vorprogrammiert. Und haben halt Frauen öfters, weil Frauen sich eben mehr mit Kindern beschäftigen. Aber das heißt, das ganze Thema ist so, so unglaublich tief in unseren gesellschaftlichen Strukturen verankert, dass es ganz schwierig ist, da rauszukommen. Und ich finde, es ist super wichtig, irgendwie diese Strukturen mal zu verstehen, dass das System eigentlich dagegen arbeitet, dass Frauen zu eigenem Geld kommen. Und gleichzeitig bringt es aber nichts, weil wir müssen halt selber dafür sorgen. Also es ist, auf der einen Seite kann man aufhören, sich die Selbstvorwürfe zu machen, weil das ist ja auch was Frauen häufig mit sich rumtragen. So, ich bin die Einzige, die sich nicht um das Thema kümmert. Ich bin irgendwie zu blöd, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und das stimmt überhaupt nicht. Erstens kriegt niemand sein Leben auf die Reihe und fast alle müssten sich irgendwie mehr um ihre Finanzen kümmern.
Endlich sag's mal wer.
Ja, seien wir doch mal ehrlich. Und gleichzeitig ist es natürlich, also macht's das nicht besser, dass alle anderen genauso schlecht sind. Aber immerhin können wir das schlechte Gewissen ablegen und uns dann zusammentun. Also das ist auch was ich gemerkt habe. Am Anfang habe ich tatsächlich gemischte Veranstaltungen gemacht, weil ich halt gesagt habe, okay, nachhaltige Geldanlage. Und auch Männer haben keine Ahnung von Finanzen. Die gehen halt nur anders damit um. Die zeigen das nicht so sehr. Und ich habe wirklich gedacht, ich hier ist irgendwo eine versteckte Kamera oder so, weil alle Klischees sich erfüllt haben. Das heißt, die Männer sind da irgendwie, haben angegeben, wie viel sie schon investieren und dass das doch alles halt super offensichtlich ist und Allgemeinwissen und so weiter. Wo ich dann immer die nochmal wieder eingefangen habe und gesagt habe, super, dass du das schon machst. Ich erkläre trotzdem nochmal, was eine Aktie ist, was eine Anleihe ist, wie ein ETF funktioniert, dass ETF für Exchange Traded Fund steht und einfach nur börsengehandelter Fonds bedeutet und so weiter. Man kann das ja auch alles in ganz normaler Sprache übersetzen. Und die Frauen sind zu stillen Mäuschen geworden, die plötzlich gar nichts mehr gesagt haben. Genau, und sozusagen mit beides ist nicht hilfreich. Und dann habe ich gesagt, sorry Jungs, es tut mir total leid, ich weiß, ihr wisst auch nicht, wie das geht, aber für euch gibt's genug Angebote und vor allem, ihr habt einfach schon mehr Geld. Für euch ist es nicht ganz so entscheidend, dass ihr das alles perfekt richtig macht. Für Frauen ist es viel wichtiger, weil wir es uns eben einfach nicht leisten können, so viele Fehler zu machen. Und außerdem, wenn Frauen unter sich sind, ist das eine ganz andere Gesprächskultur. Da kommen viel mehr Fragen, viel mehr Offenheit, auch viel mehr dieser Schulterschluss und Banden, ne, die sich dann zusammentun und sagen, hey, super, wir sind eben viel in Unternehmen unterwegs und bieten das als Mitarbeiterinnen Fortbildung an. Und ich habe letztens wieder eine Nachricht gekriegt von der Organisatorin, die erzählte, dass sich da eben jetzt eine Gruppe gegründet hätte, die sich regelmäßig austauschen zu diesem Thema. Es muss ja nicht immer das 1:1 Gespräch mit der Expertin sein. Es ist halt super wertvoll, einfach sich untereinander auszutauschen. Und das ist so wichtig für Frauen.
Das ist auf jeden Fall mega spannend. Auch schön, dass sich dann da so nachhaltige Synergien irgendwie ergeben.
Ja. Ja, total.
Aber das stimmt schon, ne? Die Dynamik in einem Raum ändert sich dann, wenn Männer dabei sind. Also ganz kurz, wir wollen jetzt hier nicht in Männerbashing verfallen, aber es ist einfach so, dass wir in Strukturen leben, die historisch gesehen einfach Männer aufgebaut haben. Und Männer bauen sich Strukturen auf, die gut sind für Männer. Also in erster Linie.
Nick, also und auch die Männer leiden ja häufig unter diesen Strukturen. Also gerade wenn man sich die Verteilung von der Erwerbsarbeit anschaut, also ich meine, das ganze Thema toxische Maskulinität und so, ne, brauchen wir gar nicht weit auszuholen. Aber Väter von sozusagen Kindern zwischen 0 und 18 Jahren, arbeiten im Schnitt 42 Stunden pro Woche in ihrem Job und würden total gerne weniger Wochenstunden arbeiten, fürchten aber Nachteile im Job. Mütter von derselben Altersgruppe arbeiten im Schnitt 32 Stunden pro Woche in ihrem Job und würden gerne mehr Stunden arbeiten, können aber nicht wegen fehlender Kinderbetreuung. Das heißt, wenn wir auch dieses ganze strukturelle Karriere kann man nur in Vollzeit machen und so weiter auflösen würden und auch das Verständnis, was bedeutet Vollzeit eigentlich, dann würden beide halt total davon profitieren. Auch klar, ich habe immer die Frauenperspektive und Frauen sind halt ganz häufig in der finanziellen Abhängigkeit, was schlimm ist im Fall von Trennung oder frühzeitigem Tod oder Krankheit oder sonstigem. Aber die Männer haben halt eine krasse finanzielle Verantwortung ja auch. Stell dir vor, du bist der Haupternährer deiner Familie und würdest gerne einen neuen Job machen. Was ist das oberste Kriterium? Dass der neue Job mindestens dasselbe Gehalt zahlt wie der alte. Erst danach kommt die Frage, ob der Job dir Spaß macht, ob du weniger Wochen, weniger Überstunden machst, weniger Dienstreisen, ne? Alle solche Sachen. Und es ist ja auch für die Männer total traurig eigentlich.
Ja, komplett.
Also von daher,
also wenn Job weniger Erfüllung ist, sondern mehr einfach Mittel zum Zweck und Prestige. Genau. Und ja, aber auch da muss man sagen, na, wer hat sich denn die Strukturen so aufgebaut? Klar. Also das ist natürlich mega blöd und es ist blöd, da auszubrechen. Und ich glaube, du hast gerade schon angesprochen mit toxischer Maskulinität, sich dann hinzustellen und zu sagen, mir wird's zu viel, ich kann das gerade nicht leisten, wird halt auch eher als Schwäche verstanden, als dass jemand sagt, hey, schau mal, der achtet auf seine Gesundheit, finde ich gut.
Ja, ja, total. Oder auch halt junge Väter, die jetzt länger als 2 Monate Elternzeit nehmen oder gar auf Teilzeit reduzieren. Die kriegen nicht nur Applaus im Job. Bei den Frauen wird damit gerechnet. Die werden halt im Prinzip abgeschrieben, sobald sie schwanger sind. Ist auch nicht fair. Aber für die Väter ist das auch nicht leicht. Also von daher, ich denke auch, da können alle echt profitieren, wenn wir insgesamt da auch flexibler werden und aus diesen starren Rollenzuschreibungen ausbrechen und schauen, was tut dem jeweiligen Individuum denn eigentlich gut.
Ja. Klingt auf
und
jeden
dann
wäre
das
vernünftig.
Geld auch gerechter verteilt.
Das ist auf jeden Fall eine lange Entwicklung und eine lange Reise und ein langer Kampf, den wir hier noch zu führen haben.
Total.
Aber wir haben jetzt drüber gesprochen, dass es wahnsinnig wichtig ist. Wenn ich jetzt damit anfangen möchte, was sind denn so die ersten Schritte? Also fange ich hier an mit YouTube-Videos oder du meintest, du hast ja Leute einfach eingeladen. Also wie fange ich an?
Ich würde sagen, es kommt drauf an, wie du gerne lernst. Es gibt fantastische YouTube-Kanäle zu dem Thema. Es gibt super viel auf Instagram oder TikTok oder so. Also die sozialen Medien, da gibt's natürlich auch viel Mist, aber da gibt's auch echt gute Kanäle, denen man folgen kann. Man kann Newsletter abonnieren. Man kann einfach Stiftung Warentest sich kaufen. Also es ist ja einfach die Frage, liest du lieber? Dann kann ich dir 10 gute Finanzbücher empfehlen. Hörst du gerne Podcasts? Habe ich verschiedene Empfehlungen, guckst du gerne YouTube-Videos. Also es gibt ja für jeden Typen irgendwie unterschiedliche Kanäle. Und ich würde sagen, ein bisschen lernen sollte man am Anfang. Ich finde es immer super wertvoll, wenn man sich eine Finanzfreundin dazu sucht. Also so wie es im Zweifelsfall leichter ist, zum Sport zu gehen, wenn ich mit einer Freundin verabredet bin, so ist es im Zweifelsfall halt auch leichter, sich um die Finanzen zu kümmern, wenn ich mit einer Freundin das zusammen mache. Da kann man sich auch die Kapitel von dem Buch aufteilen oder so. Ne? Und das heißt, ich würde sagen, wenn du dir am Anfang vielleicht 15 Stunden Zeit nimmst, um das eine Buch zu lesen oder halt den Online-Kurs durchzuarbeiten oder was auch immer für dich funktioniert, dann hast du alles Wissen, was du brauchst. Die müssen nicht am Stück sein. Also du musst jetzt nicht ein Wochenende durcharbeiten, sondern nimm dir einen Abend pro Woche, 3 Stunden und du hast es in 5 Wochen abgearbeitet. Und dann steht im Zweifelsfall, also und was dabei dann rauskommt, ist, du solltest erstmal überlegen, also was ich ganz spannend finde, ist auch mal zu überlegen, welche Glaubenssätze habe ich eigentlich zum Thema Geld? Super spannend, ne? Also zum Beispiel, Geld verdirbt den Charakter. Geld alleine macht nicht glücklich. Nur wer hart arbeitet, kann auch viel verdienen. Das sind ja alles Glaubenssätze, die irgendwie was mit Geld zu tun haben. Da mal drüber nachdenken und ein bisschen reflektieren. Dann ist es aber total wichtig, erstmal im Alltag gute Strukturen zu haben, sodass du zuverlässig bis zum Monatsende halt auch deine Einkäufe bezahlen kannst und so. Neben deinen Einkäufen und deiner Miete und deinen Versicherungen und so, solltest du aber auch eine feste Sparrate haben, wenn es irgendwie geht. Und da kommt es natürlich auf die Lebenssituation drauf an. Ich war während meines Studiums froh, wenn ich am Ende des Monats einfach bei 0 angekommen bin und nicht im Minus war. Jetzt mittlerweile habe ich eine höhere Sparrate, klar. Von daher auch da immer so ein bisschen schauen, in welcher Lebenssituation bin ich gerade, aber so. Und dann zuallererst den Notgroschen aufbauen, damit ich für alle kurzfristigen Notsituationen einfach gewappnet bin.
Wie groß sollte so ein Notgroschen sein?
Ja.
So eine
Also als Faustregel sagt man 3 bis 6 Monatsgehälter, beziehungsweise du musst 3 bis 6 Monate davon leben können. Mhm. Wenn du, also dementsprechend, ne, wenn du jetzt sowieso schon 50% von deinem Einkommen sparst, dann brauchst du natürlich nicht 6 Monatsgehälter, sondern 6-mal die Hälfte. Also weil während der Notsituation musst du im Zweifelsfall nicht noch zusätzlich ansparen, sondern es ist ja dann einfach auf null. Und dieser Notgroschen ist dafür da, falls du irgendwie aus deiner Wohnung raus musst, du streitest dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin und musst aus der gemeinsamen Wohnung raus und hast eine Zeit lang doppelte Miete, bis die Wohnsituation geklärt ist.
Hm.
Oder so. Oder falls du arbeitslos wirst und einfach die Zeit überbrücken musst. Das hatte ich. Ich hatte eine Zusage für einen neuen Job, hatte aber noch keinen Vertrag unterschrieben.
Ah.
Hab genau den alten Job gekündigt. Und dann, und das war an der, also der neue Job wäre an der Uni oder war dann auch irgendwann an der Uni, aber das Forschungsprojekt hat sich halt verzögert, wie das so häufig passiert. Und letztendlich hat das Arbeitsamt gesagt, okay, ja, alles richtig gemacht, ne? Ich konnte denen die E-Mail-Konversation zeigen, dass ich die Zusage hatte und so weiter. Und dann haben sie mir auch rückwirkend das Arbeitslosengeld gezahlt, aber mit einem Jahr Verspätung. Ich habe im Dezember 2018 das Arbeitslosengeld für Oktober, November und Dezember 2017 erhalten.
Das muss man erstmal überprüfen können.
Genau das. Das ist genau die Zeit, für die der Notgroschen da ist, damit man dann in seiner Wohnung bleiben kann und nicht irgendwo bei Freunden unterkommen oder so, was man halt mit Anfang 30 war ich zu der Zeit, hatte irgendwie schon durchaus ein paar Jahre gearbeitet. Ich wollte halt dann nicht, ne, wieder bei Mama aufs Sofa ziehen oder sowas. Und wenn der Notgroschen steht, dann fängst du an zu investieren. Und da haben wir entweder Immobilien als Möglichkeit, die sind aber einfach in den letzten Jahren so teuer geworden, dass man da schon ganz schön viel Geld braucht, um überhaupt mitmachen zu können. Haben aber ihre eigenen Vorteile und halt ihre eigenen Nachteile, wie alles so. Und die Alternative dazu ist eben die Börse. Und da kommen dann die ETFs ins Spiel. Das heißt, dass man dann eben nicht in einzelne Aktien investiert, sondern in einen Aktienkorb. Und davon kann man einen kleinen Anteil kaufen. Und mittlerweile kann man echt, weil häufig sind ja so Fragen oder so Gedanken, ich habe kein Geld, um zu investieren. Ich habe keine Zeit, um täglich Börsenkurse zu überprüfen. Und es ist mir alles viel zu riskant. Man braucht mittlerweile, Digitalisierung sei Dank, nur noch 1 Euro, um anzufangen, in einen weltweit aufgestellten Aktien-ETF zu investieren. Das heißt, das Argument, ich habe kein Geld, zählt nicht. Mit 1 Euro, der reicht nicht für die Altersvorsorge, aber der reicht halt, um anzufangen und zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Wenn der ETF-Sparplan einmal läuft und den hast du innerhalb von den ersten 15 Stunden, die du brauchst, um das alles zu lernen, hast du den dann auch aufgestellt, dann kostet es dich noch 3 Stunden pro Jahr, um dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen. Das heißt, das Argument, ich habe keine Zeit, fällt auch nicht. 3 Stunden im Jahr, einen halben Tag, den kann man schon irgendwie aufbringen. Und das mit dem Risiko, da ist eben das Wichtige, dass du nicht in Aktien, also nur von einem Unternehmen Aktien kaufst, sondern wenn du in so einen Aktien-ETF investierst, dann hast du mehrere 100 oder sogar mehr als 1000 verschiedene Unternehmen da drin, aus allen Industrie- und Schwellenländern weltweit. Das heißt, das Risiko ist damit auch echt gering. Natürlich hast du Schwankungen, aber das ist eben das, was du lernst, wenn du dich damit beschäftigst. Und dann ist das Risiko vertretbar für die Rendite, also für den Gewinn, den du erwirtschaftest.
Und mein ETF kann ich auch so ein bisschen auswählen nach Dingen, die mir wichtig sind, oder? Wenn ich jetzt sage, Nachhaltigkeit liegt mir einfach sehr am Herzen, ich hätte gern nachhaltigen ETF, dann ist er auch klar als solcher gekennzeichnet. Da brauche ich keine Angst haben, dass ich jetzt hier Kinderarbeit oder Massentierhaltung oder was es alles so gibt, unterstützt.
Genau. Ja, das heißt, danach kannst du filtern, kannst du suchen und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, Stichwort Greenwashing und dergleichen.
Großes Thema.
Was ist dann wirklich da drin? Genau, großes Thema. Und man muss auch ganz klar sagen, mit unseren Börseninvestitionen werden wir die Welt nicht retten. Aber wir können immerhin nicht dazu beitragen, dass sie immer noch mehr kaputt gemacht wird. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob ich in erneuerbare Energien investiere oder eben in fossile Brennträger. Und dementsprechend habe ich das definitiv so ausgewählt. dass ich eben nur in nachhaltige ETFs investiere. Man sollte trotzdem darauf achten, dass du zum Beispiel halt global investierst und so, dass du dann nicht plötzlich nur noch in europäische Windkraft investierst, weil wenn damit irgendwas, wenn mit der Branche dann was passiert, dann ist halt dein Geld trotzdem weg, selbst wenn du ein paar verschiedene Unternehmen da drin hast. Das heißt, so die Grundregeln global, verschiedene Branchen sind trotzdem wichtig und dann aber den Nachhaltigkeitsfilter drüber legen, sodass du zumindest die ganz Bösen schon mal rausgefiltert hast. Das funktioniert hervorragend,
ja. Sehr gut. Und du sagst jetzt zwar, damit kann man nicht die Welt verändern, aber wenn jetzt in einer besseren Welt, in einer idealeren Welt, alles so investieren würden, dann würde sich ja was verändern, oder?
Genau, auf jeden Fall. Also ich finde auch, wir werden die Welt damit nicht unbedingt retten, also nicht kurzfristig, aber wir können sie verändern. Also ich bin überzeugt davon, Geld bewegt die Welt und zwar jeder einzelne Euro. Auch die großen, aber auch mein kleiner Euro bewegt die Welt. Und ich entscheide bewusst, in welche Richtung diese Welt sich bewegen soll. Sowohl durch meinen Konsum, was kaufe ich mit meinem Geld, als auch mit der Wahl meines Kontos, wo parke ich mein Geld, als auch mit der Wahl meiner Investitionen, in was investiere ich mein Geld. Und natürlich mit meinen Spenden auch.
Ja, das haben wir tatsächlich, also mein Bruder und ich, vor ein paar Jahren gemacht. Dass mein Bruder auf mich zugekommen und meinte, weißt du eigentlich, was unsere Hausbank XY mit unserem Geld so macht? Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und dann kam daraus, die unterstützen Rüstung, die unterstützen Waffenproduktion, die unterstützen lauter böse Dinge, die ich eigentlich nicht unterstützen möchte. Und das ist einfach ein Thema, das weiß niemand.
Kaum
da gibt es dann andere Banken, die ganz stark mit Nachhaltigkeit werben. Und ich dachte mir, ist das so ein Thema? Aber wenn man sich da einfuchst, also vielleicht eine kurze Hausaufgabe für unsere Hörer und Hörerinnen da draußen. Mal recherchieren, worin Banken zu investieren und eventuell überlegen, ob man noch bei der richtigen ist.
Und als Infoquelle dazu macht der Fair Finance Guide sehr gute Arbeit. Die vergleichen wirklich, da sieht man sehr übersichtlich, in was die Banken eigentlich investieren.
Sehr gut. Hast du noch, also ihr seht schon da draußen, das Thema gibt wahnsinnig viel her. Das ist auch ein Grund, warum wir generell das Thema Finance und Investierung in mehrere Folgen aufteilen. Die Claudia wird auch nochmal bei uns zu Besuch sein. Da geht es dann um das Thema Kinder und wie sollte man mit Kindern über Geld reden. Also würde ich mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Claudia, hast du noch einen abschließenden Rat für unsere Hörer und Hörerinnen?
Ich finde, das Wichtigste ist, mach es. Wissen ist gut, aber umgesetztes, angewandtes Wissen, das ist halt das, was wir eigentlich brauchen. Und das ist viel leichter, als wir so denken. Das heißt, gestatte dir selber vielleicht auch den ein oder anderen Fehler. Na, ich meine, wer von uns hat nicht schon mal ein T-Shirt gekauft, wo wir dann hinterher gemerkt haben, okay, einmal getragen und irgendwie fühle ich mich doch nicht wohl damit? Ja, dann ist es halt so, dann sind da halt 20 Euro weg. Nimm dasselbe Geld in die Hand, um ein Buch zu kaufen oder halt den Online-Kurs oder irgendwas und dann probier es einfach mal aus. Es ist viel leichter als gedacht und rede mit anderen darüber, dann tust du sowohl was Gutes für dich selber, weil du das Thema angehst und motivierst auch jemand anderes und nimmst die Person dann auch mit, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, sehr gut. Unabhängigkeit ist wichtig, den Mutigen gehört die Welt und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.